Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 der Programmierbar, dem Podcast für Web- und Mobile-Entwicklung. Und ich habe definitiv nicht gerade erst den falschen Namen gesagt, deswegen lacht der Sebi auch. Wir haben heute was Neues aus. Und zwar sitze ich hier mit dem Sebi ganz alleine und trotzdem sind wir beim Podcast zu dritt. Wir haben nämlich den Sven, der ja vor ein paar Wochen hier war und im Rahmen unseres Meetups einen Vortrag zu den CSS Grids gehalten hat, jetzt über die Magie des Internets bei uns dann doch im Podcast integriert. Herzlich willkommen, Sven.
Ja, moin.
Schön, dass das auf den Wege noch klappt.
Ja. Ja, sorry nochmal, dass das so ein bisschen krankheitsbedingt den Tag nicht geklappt hat. Aber ich glaube, jetzt ist die Stimme besser. Ihr wart ja dabei. Das wäre, glaube ich, nicht so gut geworden.
Nee, das ist ein deutlicher Unterschied auf jeden Fall, ja.
Wir freuen uns aber umso mehr, dass das jetzt klappt.
Ja, cool.
Genau, und wie gesagt, der Sebi ist auch da. Hallo Sebi.
Hallo Mario.
Sebi und ich waren schon joggen heute Morgen. Er wollte eigentlich nicht, weil Sebi ist nämlich noch ein bisschen gejetlaggt. Er ist nämlich gerade am Wochenende erst aus San Francisco zurückgekommen. Was hast du da nochmal genau gemacht?
Die Google Next Konferenz. Und da wird noch eine Podcast-Folge, glaube ich, die nächste Woche irgendwie so live gehen.
Letzte Woche ist die live gegangen.
Ach was?
Ja. Also wir sind quasi. Oh. Ja. In der Vergangenheit und in der Zukunft gleichzeitig in Bezug auf die Folge. Ja, genau, aber ich dachte, wenn wir den Sven schon hier dabei haben, dann können wir auf jeden Fall
Mit dem Sven reden,
genau. Gute Idee.
Hey.
Und uns eben auch noch ein bisschen mit dem CSS-Grid-Thema auseinandersetzen. Sibyl war ja auch bei dem Vortrag dabei und hat sich, glaube ich, auch noch ein bisschen damit beschäftigt, was du heute Morgen erzählt. Du hast ja irgendwie noch ein paar von den Beispielen angeschaut, die Sven auch bei dem Vortrag erwähnt hatte.
Ach, ich hatte nur zwei Videos nochmal geguckt. Das eine, also von der Rachel. Aber ja, ich würde sagen, wir lassen den Sven mal loserzählen, was CSS-Grids eigentlich sind, oder? Mhm.
Gerne.
Ah ja. Ja, was sind CSS-Grids? Also wer sich in den letzten mehreren Jahren, würde ich jetzt mal sagen, mit einem Web-Layout beschäftigt hat, der wird festgestellt haben, dass alles, was zum Thema Grids, also Grid-Systeme halt betrifft, alles irgendwie nur hacky war. Wir hatten mit Floats im Prinzip angefangen, da systemisch ein Raster aufzubauen, also so ein Grid-System. Das funktioniert, glaube ich, auch mittlerweile recht stabil und viele können damit auch ganz gut arbeiten halt, aber es gibt immer wieder die Probleme, also was halt so Float-Layout so mit sich bringt in CSS. Wenn man dann nur ein paar Jahre zurückschaut, dann denke ich, werden die ein oder anderen schon mit Flexbox gearbeitet haben, was vielerlei dieser Probleme, die Float-Layouts mit sich gebracht haben, löst. Aber noch nicht, ganzheitlich. Also wenn man so Flexbox-Layout-Grid-Systeme sich anschaut, dann ist das Ganze stabiler und bleibt im Prinzip halt auf den systemischen, wie die Floating Layouts das gelöst haben. Aber CSS Grids geht da im Prinzip noch ein bisschen weiter, weil es halt doch ein etwas anderer Ansatz ist. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu beschreiben, wenn man da kein direktes Beispiel vor sich hat, so. Aber mit CSS Grids kann man dann halt noch viel, viel mehr machen. Und wir haben dann auch noch mehr die Verbindung. Man spricht immer davon, man hat die zweidimensionale Verbindung. Flexbox ist so eindimensional, also immer so Zeile pro Zeile. Aber CSS Grids ist so zweidimensional, dass das halt dann ganzheitlich Dinge löst. Und was halt, denke ich mal, halt, ja, wer damit schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, ein bisschen rumgespielt hat, es macht einiges so viel einfacher halt, also dass man halt gar nicht mehr das das komplexe Markup braucht, wie man es vielleicht halt kennt. Also man hat schon noch so ein paar Sachen, die wichtig sind, aber es löst in vielerlei Hinsicht viele Dinge und macht halt viel, viel mehr möglich. Also weiß nicht, ich könnte jetzt, wie gesagt, halt weiter erzählen, aber vielleicht habt ihr noch eine Zwischenfrage. Also es ist natürlich jetzt eingangs immer ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man nicht ein direktes Beispiel hat, aber um das zusammenzufassen, also wir haben jetzt die Möglichkeit halt in CSS wirklich unterschiedlichste Grid-Systeme zu entwerfen, sage ich mal, also zu definieren halt, dass auch pro Breakpoint unterschiedlich aussehen kann halt. Und wir sind gar nicht mehr so gefangen in diesen 12 Spalten, die uns bekannte Grid-Systeme von früher, sage ich mal, halt vorgeben. Also wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten und das viel schlanker, viel simpler halt. Und das auch mittlerweile cross-browserweit, also das, was direkt schon für die modernen Browser und mit Abstrichen gleich mal dazu gesagt auch für den IE einsetzen können. Also IE 11 unterstützt das auch und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, den wir da haben.
Also ich fange nochmal vorne an. Also von den Floating-Grid-Systemen, da redest du von sowas wie Bootstrap oder so?
Ja, genau. Also Bootstrap in erster Linie hat viele Jahre auch in der Version 3, glaube ich, auch noch Floats als Grid-Container benutzt. Und in der Version 4 jetzt, in der aktuellsten, nutzen sie dann aber auch Flexbox halt, weil das dann halt schon zumindest die gleich hohen Spalten macht halt, was ja immer so ein bisschen ein Problem war früher, dass man, wenn man unterschiedlich hohe Inhaltselemente hatte, die dann irgendwie so umbrechen. Und das war immer natürlich nichts, was fürs Layout irgendwie stabil sein kann.
Okay, und jetzt haben wir hauptsächlich Flexbox im Einsatz, weil es soweit auch relativ weit von Browsern unterstützt wird. Soweit ich weiß, ich glaube außer Wrap irgendwie, das hakt noch ein bisschen. Aber ja, und jetzt, weiß ich nicht, sollen wir auf CSS Grids umsteigen? Oder würdest du sagen, hier so, wenn wir mit Flexbox gut gefahren sind?
Ja.
Oder, ja.
Also natürlich braucht man jetzt nicht alles umbauen halt, das ist klar. Ich hatte letztens auch einen Workshop gehabt und da war auch ein Thema, dass die Teilnehmer ein Layout hatten, was quasi vom Design vorgegeben wurde. Und selbst das konnten sie nicht mit Flexbox lösen. Also weil natürlich Flexbox einiges löst, aber auch nicht alles, wenn man so will. Hat auch seine Tücken und auch seine Limitierungen an einigen Stellen. Und tatsächlich hatte ich auch diesen Use Case noch nicht probiert und wir haben dann zusammen im Workshop geschaut, ob das mit Grid ging und das geht. Und das war natürlich dann auch für alle halt so ein, oh, cool. Es heißt jetzt nicht, dass wir alles mit Grid machen müssen. Es macht einiges einfacher, weil zum Beispiel das vom Elternelement her aus fungiert. Also mal ein Beispiel, wir wollen ein Grid-System erstellen, 3 Spalten halt und wir definieren halt, wie jetzt beim Flexbox-Container halt, wo wir sagen halt Display Flex, ist es beim Grid einfach nur Display Grid und dann haben wir halt quasi diesen Grid-Container, den brauchen wir auch und wir brauchen dann auch halt wie bei Flexbox halt die direkten Kinder, die dann halt als Grid-Items agieren. Und wir können aber halt, was das Raster, wenn wir es mal in Deutschen halt auch nehmen so und uns vielleicht auch vorstellen, was quasi passiert, wenn wir ein Raster definieren, so ein bisschen wie auf dem Zeichenblatt Papier, wir ziehen irgendwie 3 Linien halt, also wir machen da irgendwie Spalten und in dem Fall, wenn wir das definiert haben, werden schon die Inhaltselemente automatisch in dieses Raster verteilt. Also das ist dann schon so ähnlich wie ein bisschen, man kann sich es auch vorstellen, halt wie so eine Tabelle halt, ne? Also wenn wir da halt irgendwie Spalten ziehen, dann haben wir da mehrere Inhaltselemente direkt schon in den Inhaltsitems. Und das fungiert alles vom Elternelement aus, wohingegen Flexbox von den Kindelementen ausgeht. Also da sagen wir halt, wie sollen die Elemente sich bei Verhalten halt, ob sie größer werden oder kleiner werden halt. Und dadurch könnten sie, so die Definition und die Idee hinter Flexbox auch flexibel sich an die Größe anpassen halt. Und Grid gibt eher wirklich so ein Raster vor und möchte, dass man halt in diesem Raster bleibt, was halt für viele Layouts halt auch gut ist. Und bei anderen Dingen ist es besser halt, wenn es sich doch eher flexibel nach dem Inhalt ausrichtet halt und größer wird oder ja, und alles sowas. Deswegen ist halt, jetzt kann man nicht sagen, wir machen jetzt alles mit Grids, sondern es ist mehr eine Ergänzung und es macht einige Sachen halt einfacher halt, vielleicht so ein großes Page-Layout halt, also so ein übergeordnetes Layout halt, ist viel, viel einfacher, weil halt miteinander verbunden intern, sage ich jetzt mal halt, wohingegen, wenn wir in Komponenten denken, können wir auch gut mit Grid arbeiten, können aber auch weiterhin sehr gut mit Flexbox arbeiten halt. Ja. Also es ist eine gute Ergänzung und für jedes Layout müsste man überlegen halt, was da die beste Wahl ist. Also ich hatte auch schon in Projekten halt, wo ich dachte, jetzt mache ich das mit Grid und hier und schön und habe dann aber festgestellt, dann komme ich an das Problem oder an diese Sache, wenn zum Beispiel irgendwas gerade nicht da ist, weil ich hatte so ein Element mit Bild und Text halt und wenn das Bild nicht vorhanden ist, sollte der Text sich über die ganze Breite erstrecken halt und sowas geht zum Beispiel viel, viel besser mit Flexbox halt, das ist viel flexibler dann an der Stelle. Aber es kann auch sein, dass man sagt halt, wenn das Bild nicht da ist, soll es aber halt in diesem Raster bleiben und dann bleibt diese Stelle leer. Gibt's auch. Und da ist dann halt da die große Stärke von Grid halt. Es können auch Flächen, Items einfach leer bleiben und der Rest bleibt an der Stelle. Also das ist immer, wenn man an alte Float oder Layouts denkt halt, ne, wenn ein Element mal weggefallen ist, dann rutschen die anderen so hinterher. Und das ist ja nicht immer das, was man will, sondern man will dann vielleicht halt auch Lücken lassen oder halt auch gestalterisch da ein bisschen mehr einwirken. Und da können wir jetzt mittlerweile wieder viel mehr machen halt. Also das ist halt Sven, durchaus, ja.
Hast du mal so ein Beispiel, was man irgendwie ja so erzählen kann, wo du so sagst, so boah, das ist viel, viel einfacher und total cool mit Grids zu lösen. Müsste mich auf den Kopf stellen mit Flexbox. Also ich habe was im Hinterkopf, was du bei dem Meetup erzählt hast.
Genau, also tatsächlich ist natürlich immer das schwer wiederzugeben auf der Tonspur, ne? Aber ein großer Punkt ist natürlich halt, wir reden jetzt oder haben die ganze Zeit irgendwie nur immer von Spalten geredet halt und dass das halt irgendwie einfacher ist, aber was Flexbox zum Beispiel ja nicht so easy löst und weil es auch gar nicht so vorgesehen ist und nur mit Umständen, aber dann auch nicht richtig, ist, wenn wir mehrere Zeilen zusammenfassen halt und das dann auch noch im komplett Kontext quasi funktioniert. Also das einfachste Beispiel ist ja halt, wenn wir halt ein Element über zwei Spalten ziehen, naja, das ist typisch auch, man kennt es ja halt auch von Flexbox oder Floating Layouts, aber wenn wir ein Element über zwei Zeilen positionieren wollen, dann ist das halt früher immer fast gar nicht so richtig gut möglich gewesen. Vor allen Dingen nicht so flexibel halt, dass das halt auch dann vielleicht noch der Hintergrund gleich bleibt und so weiter und so weiter. Also wenn man dann ein Element über zwei Zeilen aufspannt und ein anderer Inhalt wird auch noch gleichzeitig größer, dann wird das ganze Element sozusagen, das ganze Grid-System halt größer und erweitert sich. Also so, wie man es von Flexbox vielleicht dann schon mal gewohnt ist, dass da nichts auseinanderfällt, nichts überfließt halt oder halt man da irgendwie noch andere Hacks einspielt. Und das ist so ein Punkt halt, das Grid natürlich wesentlich stärker halt, also als Flexbox. Und das ist so ein Thema halt. Also das muss man im Prinzip auch mal ausprobieren. Dann merkt man, wie einfach das ist halt und wie schön das funktioniert und an wie vielen Stellen das auch gut helfen kann. Ne?
Ja. Was ich total klasse fand, so ein eye-opening Moment für mich war, also wie so ein Tic-Tac-Toe Grid hattest und in eines dieser Elemente dann mehr Text reingeschrieben hast und alle dann in der Höhe sich mit angepasst haben. Das genau. Fand ich klasse. Sowas völlig und irgendwie, weiß ich nicht, müsste man sich wahrscheinlich mit JavaScript ziemlich rumhampeln. Also, boah, das fand ich auf jeden Fall ziemlich krass. Ja, und dann bin ich mal unsere Designs so durchgegangen, unsere Screen Designs und dachte so, ja, cool, eigentlich würde Grid hier überall total viel Sinn machen, weil ja alles in irgendwie in einem Raster liegen sollte.
Mhm.
Und ja, und jetzt haben wir so überlegt, wie können wir das dann jetzt, können wir das einfach so nehmen, bis zu welchem Chrome abwärts geht's und Edge sagtest du, kann's ohne Probleme, oder?
Edge in der aktuellsten Version, oder ich weiß gar nicht, welche Version das war, wo die es abgedatet haben, ich glaube, war irgendwie 17 oder sowas, also zwei Versionen zurück oder so, unterstützt das komplette Feature-Set, ja. Chrome, Safari und Firefox oder halt auch was sonst noch, so Opera und so, unterstützen das auch schon seit 2017, also ich, ne, man kann so ein bisschen halt jetzt überlegen, wie viele Versionen liegen jeweils dazwischen, aber wenn man bei Can I Use schaut, ist das mittlerweile halt schon, wenn man so zwei Versionen zurückgeht, auf jeden Fall für alle Browser da. Muss man natürlich immer selber schauen, wie ist es im eigenen Projekt, wie sehen da die Zugriffsstatistiken aus, hat man da noch irgendwo ein bisschen was, was das nicht unterstützt. Da müsste man schauen, wie man das dann halt als Fallback löst. Das Einzige, was so ein bisschen den Wermutstropfen ist, leider ja wie immer halt der IE11, der zwar Grids unterstützt, also in Microsoft hat es damals auch erfunden und quasi mit auf den Weg gebracht, aber noch in der ersten Phase sind viele Dinge, die wir jetzt auch machen können, nicht verfügbar. Man kann vieles nutzen für die simplen Layouts, sage ich jetzt mal. Das geht dann auch im IE11 wunderbar und wie man das erwartet. Aber einige schöne Features, die ich auch im Vortrag gezeigt habe, die gehen dann nicht. Und einiges hat Autopräfixer mittlerweile auch ja gepolyfilled, sage ich jetzt mal. Also wir können halt auch mehr nutzen, als der IE dann halt in Wirklichkeit unterstützt. Das wird dann ein bisschen anders halt vom CSS automatisch ja gefüllt für den IE11. Aber wir können nicht alles nutzen. Und da muss man dann halt schauen, was will ich damit machen halt und wie kann ich halt den Fallback für den IE11 sinnvoll gestalten. Also oftmals kann ich das ja halt mit einem anderen Layout vielleicht auch machen. Oder vielleicht ist das Layout dann simpler an der Stelle. Oder ich muss noch ein bisschen ein paar andere Sachen machen. Aber für die modernen Browser halt, die wir die letzten 2 Jahre quasi abgedatet haben, funktioniert es alles wunderbar und out of the box.
Mhm. Mhm. Das klingt ja schon mal super. Würde man das dann mit so einem Ad-Support irgendwie managen?
Genau. Kann man machen, dass man halt erstmal so Progressive Enhancement Ansatz geht und schaut halt, wie könnte das Layout aussehen für die Browser, die es nicht unterstützen und damit Ad Supports einfach die Elemente und die Grid-Eigenschaften hinzuschreiben. Das würde gehen halt, das muss man halt ein bisschen abwägen, wie sehr unterschiedlich das sein soll. Und wie gesagt, in vielerlei Hinsicht hilft halt Autopräfixer, der dann einfach ja die Eigenschaften auch bereitstellt, dass der IE öfters versteht. Aber das muss man definitiv testen. Also auch wenn der vieles ja kann und umsetzt für den IEF, muss man sich das definitiv dann halt anschauen, ob das Ergebnis auch wirklich das ist, was man erwartet hat. Und ich hatte jetzt 2-3 Projekte, wo der IE11 dann auch noch ja Support bekommen sollte oder das Layout auch gleich aussehen sollte. Da habe ich auch Grids eingesetzt, da aber jeweils halt immer, die rudimentären Eigenschaften halt so einfach positionieren der Elemente, ja. Aber wir können ja mit Grids halt noch viel mehr machen, viel vielfältiger halt mit Repeat und Min-Max-Geschichten halt. Also das ist ja da noch viel breiter, das Spektrum, und da hört es dann leider auch beim IE11 auf. Aber das simple Aufsetzen von einem Raster funktioniert auch wunderbar mit einem IE11.
Mhm. Klingt ganz gut. Klingt ziemlich gut. Auch eines meiner Lieblingsfeatures, die du gezeigt hattest, das war dieses Pinterest-Design. Mir fällt der Name nicht ein. Irgendwas mit M. Das fand ich ziemlich klasse.
Ja, also dieses Masonry-Layout, was Pinterest damals ja so ein bisschen bekannt gemacht hat. Wer es jetzt nicht direkt vor Augen hat, also es ist im Prinzip, dass es unterschiedlich hohe Elemente geben kann, die sich dann einfach auf dem Bildschirm so anordnen, ohne Lücken zu hinterlassen halt. Und da gibt es halt mehrere Ansätze, wie man das auch mit CSS einfach machen kann, weil das Masonry grundsätzlich halt mit JavaScript funktioniert und mit absoluter Positionierung. Und wir können dann mit CSS Multicolumns vielleicht arbeiten halt. Wir haben da aber dann die Schwierigkeiten, dass es Multicolumns ja immer so eine Spalte von oben nach unten, dann in die nächste Spalte von oben nach unten, also so wie so ein Textfluss natürlich halt, ne, immer so Spalte für Spalte fließend. Und wenn wir halt die Elemente irgendwie in zeitlicher Reihenfolge haben, dann kann es natürlich immer passieren, dass ein Element, was erst irgendwie unten war, dann wieder in den Sichtbereich rutscht, was eigentlich dann irgendwie schon total alt ist. Und das Masonry fungiert eigentlich immer von links nach rechts. Also ne, wenn man dann so eine zeitliche Abfolge hat, neueste Artikel, dann sind die erst alle oben und dann kommen die älteren unten halt und dann immer schön gesteckt in den freien Raum, wo gerade Platz ist. Und mit CSS Grids können wir das zwar auch in einer Art und Weise machen, aber nicht so sehr flexibel wie halt dieses Masonry. Wir haben eine Möglichkeit, so offene Lücken zu füllen, müssen aber ein bisschen so wie Tetris denken. Also da wir so eine Art Raster ja auch dahinter liegen haben, können immer nur Lücken gefüllt werden mit Elementen, die halt wirklich so groß sind wie diese Lücke. Also die sind dann nicht so sehr flexibel, dass es halt schön aufgeteilt werden kann, sondern wir müssen dann halt so einem Raster wirklich folgen. Also Tetris ist da halt schon immer so ein bisschen ein Bild im Hinterkopf. Also ich kann halt nur da so einen Block einfügen, wenn der halt auch dieses Muster hat, so ein bisschen. Und aber ich kann dadurch halt natürlich schon auch sehr, sehr individuell und flexibel große Elemente halt irgendwie gestalterisch, ja, hinlegen und das auch flexibel anpassbar, responsive halt, ne, und das funktioniert, aber halt mit ein paar Limitierungen. Und wenn ich dann halt wirklich dieses Pinterest Layout, dieses wirklich dieses eigentliche Masonry, ja, dann muss ich dann halt doch mit JavaScript weiterhin arbeiten. Aber ja, also die simplen Sachen funktionieren wunderbar auch mit Grid, ja.
Also das fand ich jedenfalls ja, gerade wenn man jetzt die Anforderungen ein bisschen wegstreicht, dass die Elemente alle unterschiedlich hoch sein müssen, fand ich es auf jeden Fall wahnsinnig cool, dass das schon funktioniert. Und das Ganze ist ja gebackupt von ziemlich vielen CSS-Eigenschaften, die dieser Standard definiert. Ich hatte nur mal so, was muss ich eigentlich alles lernen, damit ich jetzt CSS-Grids einsetzen kann? Das ist ja schon einiges, weil es halt auch so flexibel ist, gell?
Ja, zugegebenermaßen ist das relativ viel, was da neu hinzukommt. Das macht nochmal so eine richtige Box der Pandora auf halt, weil tatsächlich, man wird es dann auch merken, sehr, sehr viel möglich ist. Also einerseits natürlich die Positionierung der Elemente halt. Ich kann wirklich ganz individuell halt die Größen und Positionen halt steuern, habe im Prinzip die Möglichkeit, so eine Art explizit und implizites Grid halt aufzumachen. Also explizit zu sagen halt, du, kleiner Container, sitzt genau an der und der Stelle halt und alle anderen sind so ein bisschen implizit und bewegen sich im Fluss immer so von Position zu Position. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ich kann da halt sehr flexibel sein, wenn ich sage, ja, ich gebe hier mal so einen Rahmen vor, in dem Rahmen bewegen sich hier meine Elemente und bleiben in einem Raster. Aber was jetzt genau wo, an welcher Stelle sitzt, das definiere ich gar nicht. Kann das aber halt auch umgedreht machen, dass ich sage halt, ja, ich will also ein Element, das soll immer oben links bleiben und alle anderen verteilen sich oder ich positioniere die explizit oder ich kann halt sehr individuelle Layouts, also Grids, aufmachen. Also wir sprechen ja in den allermeisten Fällen, wenn wir so ein Grid-Layout haben, von so einem 12-spaltigen Layout halt, ne, weil wir es kennen von bekannten Grid-Systemen, dass alle Spalten sind irgendwie gleich breit und wir haben 12 zur Verfügung, weil sich das halt ganz gut teilen lässt, so durch alle Möglichkeiten. Und das können wir halt jetzt auch wieder ein bisschen aufbrechen, dass halt nicht alles direkt halt gleich breit sein muss, sondern vielleicht ein bisschen asymmetrisches Grid aufgebaut wird mit unterschiedlichen Spaltenbreiten oder halt wir haben feste Werte und flexible Werte halt, die können wir miteinander mischen. Also es kann ja sein, dass eine Spalte halt eine bestimmte Breite haben soll und alles andere ist ein bisschen flexibler. Oder ich kann da auch für diese Spalte so ein Min-Max angeben. Also das ist auch relativ neu, dass ich halt für bestimmte Werte halt zwei Werte, also so ein Minimal- und Maximalwert angeben kann halt. Also das hilft natürlich auch. Ich kann halt sagen, okay, also mindestens die Spalte 250 Pixel breit sein und falls der Platz gegeben ist, dann soll sie breiter werden halt. Also das geht. Und so weiter. Wie gesagt, ich kann halt steuern, wie rum diese Elemente fließen. Ich kann steuern halt, wie groß sie automatisch werden halt, ne, wenn neue hinzukommen. Alles sowas halt, da sind ganz, ganz viele Eigenschaften. Ich kann auch das Gap steuern, also den Abstand zwischen den einzelnen Spalten zum Beispiel oder Reihen. Also es kann das auch individuell halt für beide Richtungen halt, ne, horizontal und vertikal, kann ich zwei verschiedene Werte angeben halt und alles sowas. Und habe eine neue Einheit, die Fraction-Einheit, die, wo ich sagen kann, ja, also ich habe hier drei Spalten und ja, die soll jeweils ein Teil groß werden halt. Und alles sowas. Also da zugegeben sind viele, viele Sachen, die man lernen müsste. Aber also ich glaube halt, wer schon ein bisschen damit rumgespielt hat, der hat große Freude daran halt und merkt halt, wie simpel das auch geht. Und so DevTools im Firefox zum Beispiel sind da eine große Hilfe, machen eine schöne Visualisierung, wie quasi das Rastersystem dort hinterliegt und kann man halt ein bisschen auch debuggen, falls man irgendwie einen Fehler entdeckt, den man gemacht hat. Das ist sehr, sehr hilfreich und ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu arbeiten.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ich habe nur eine Mini-Frage und zwar zu den Gaps. Kann man sich die oder könnte man die Linien oder angenommen, ich habe so einen Abstand halt von 10 Pixeln zwischen meinen Grid-Elementen, könnte man da irgendwie Linien anzeigen lassen, außer irgendwie mit Border rumzumachen? Kennst du da irgendwas?
Also da gibt es keine Eigenschaft dafür. Es gibt bei CSS Multicolumns so eine Border, die man da einblenden kann. Aber bei Grid kann man das nicht irgendwie automatisch. Da müsste man dann halt entweder ja mit einem Hintergrund arbeiten oder ja mit einem Border. Das stimmt. Okay, also da gibt es jetzt keine Eigenschaft, die einfach so eine Linie irgendwie darstellt.
Okay, dann war ich ja nicht so schlecht gesucht, dass ich nichts gefunden habe.
Ja, genau.
Cool.
Aber interessante Entwicklung zu dieser Gap-Property oder also jetzt in Grids heißt sie halt noch Grid-Gap. Ne? Weil ich habe jetzt schon Gap gesagt, die Eigenschaft wurde jetzt ja erweitert, spezifiziert, dass sie auch für Flexbox funktioniert, dass man zwischen den Flexbox-Containern auch einen Abstand, den man ja bisher nur irgendwie mit Margin oder so halt machen konnte. Und das funktioniert auch schon im Chrome und im Firefox und ist natürlich dann auch eine schöne Sache, dass man da einfach auch simpel einen Abstand zwischen den Elementen machen kann, der sich dann zum Beispiel auch nicht addiert in einem Grid. Also ja, das ist natürlich auch schöne Sache.
Das fand ich eh ganz interessant, dass so ein paar Sachen von Flexbox sich, also dieses Align Self, meine ich, oder wie man dann Text innerhalb von den Grid-Items wieder vertikal zentriert hat, dass das quasi die gleiche Schreibweise war wie bei Flexbox, oder?
Genau, also man hat natürlich das Box-Alignment auch in Grids, dass man halt einerseits die ganzen Elemente in eine bestimmte Positionierung geben kann. Ne? Also wenn wir jetzt von einem normalen Raster sprechen, dann ist das ja immer auffüllend so von einer Spalte bis zur anderen sozusagen. Man kann das aber halt auch wie bei Flexbox ja positionieren, entweder auch alles oben ausrichten oder alles unten ausrichten oder auch individuell natürlich pro Item könnte man halt auch sagen, oh, du hier sollst dich nicht ja über die ganze Gridzelle strecken, sondern sollst halt immer unten ausgerichtet sein oder sowas. Oder halt auch vertikal zentriert. Haha. Das geht halt auch wunderbar und bleibt halt aber dann auch in diesem Raster letztendlich, also falls das auch wieder größer wird, ne, als die Vorgabe, wenn man so will, würde es auch alle anderen Zellen mitstrecken. Ja, ich hatte ein Beispiel, wo so ein Artikel-Layout irgendwie, man hat halt eine Überschrift und man hat ein Bild und die liegen irgendwie nebeneinander so im Head-Bereich. Und was im Prinzip mit Grid sehr, sehr simpel ist, ist die Dinge halt übereinander zu lagern, also auch vielleicht nur teilweise. Also die Überschrift ging von der Spalte 2 bis zu Spalte 5, glaube ich, und das Bild geht von Spalte 4 bis zu 6, ja, wenn man mal so ein bisschen ein Bild im Kopf macht. Und so hat man das auch ganz simpel überlappt. Also das ist ja ein bisschen schwieriger halt mit anderen Systemen, also mit Float und Flexbox halt, kann man es natürlich auch irgendwie mit Minus-Margin oder absoluter Positionierung oder so. Das ist aber alles so ein bisschen hacky und nimmt halt die Flexibilität teilweise raus. Und mit Grid ist das halt super simpel, dass man halt auch Elemente auch überlagern kann halt, ne, wenn man es mal ein bisschen gestalterisch möchte. Und so war die Überschrift dann halt auch vertikal zentriert über dem Bild, so teilweise angeordnet halt, ne? Also nur halb überlappend, nicht komplett auf dem Bild. Also mal auch ausbrechen aus so einem Raster wieder halt, so simpel. Nicht alles immer nur so wirklich so, ne, in diesen zwölfspaltigen. Also auch mal wieder ein bisschen frischer, ein bisschen anders, ein bisschen ja, moderner würde ich fast gar nicht sagen, weil das hatten wir früher eigentlich schon, dass es mehr aus dem Raster ausbrechen ist nichts Neues, aber hat man in Design jetzt lange nicht so gesehen, weil es halt nicht so simpel war früher jetzt. Da hat man gesagt, na, kann ich nicht umsetzen, na, ist alles nicht so flexibel. Und deswegen ist es jetzt halt mit Grid auch eine schöne Sache, dass man das auch sehr, sehr simpel auch lösen kann, halt diese Dinge dann einfach auch ein bisschen zu überlappen oder halt, ja, so aus dem Raster auch auszubrechen. Das ist echt sehr, sehr charmant.
Gerade das Beispiel fand ich auch sehr cool, als du das gezeigt hast, weil das sah fast so ein bisschen aus wie so hochwertiges Magazin-Design irgendwie, finde ich. Ne? Das ist irgendwie so von Webseiten, ja, ja, ist man das gar nicht mehr gewöhnt. Die sind irgendwie alle so sehr ähnlich aufgebaut irgendwie und das fand ich irgendwie sehr schön. Das wirkte irgendwie direkt sehr frisch, so, auch wenn es ein relativ simples Beispiel war, und das fand ich ganz cool, diese zu sehen, was diese Flexibilität dort so ein bisschen an Freiheiten auch wieder ermöglicht.
Ja, auch gerade das,
ja, genau, also
diese ASCII-Art-Schreibweise, wo man dann irgendwie völlig crazy gehen kann. Ja, also das war auf jeden Fall alles ziemlich beeindruckend, und gerade weil es so flexibel ist, ist, glaube ich, auch wichtig, sich da so ein bisschen Inspiration zu irgendwie einzuholen oder sich inspirieren zu lassen von fantastischen Beispielen. Und da hattest du ja auch ein paar Seiten gesagt, die so hervorstechen.
Ja, und ich denke, die werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen.
Ja.
Ja, genau. Also was die Beispiele betrifft oder halt auch runtergebrochen für die einzelnen Eigenschaften, hat halt natürlich Rachel Andrew sehr, sehr viele Sachen halt schon kreiert bei gridbyexample.com, die dort wirklich im Zusammenspiel oder halt auch auf jede einzelne Eigenschaft da mal eingeht und mal ein Beispiel hinstellt. Und da kann man sich auch sehr gut dran orientieren, halt was geht, was ist überhaupt möglich halt, ne? Und was die gestalterischen Freiheiten betrifft, da gibt's natürlich mittlerweile auch relativ viele Beispiele, und gerade das mit dem Magazin-Layout war schon so ein bisschen, ja, also dieses Grid-Systeme oder halt in diesen Rastern denken ist ja nicht neu halt, ne? Also das hat ja Grafikdesign halt, Magazindesign und so weiter, hat das ja schon Jahrzehnte. Ja. Und zugegebenermaßen haben wir die Möglichkeiten in CSS nicht gehabt, also auch zum Beispiel über Shapes oder solchen Sachen halt das aufzugreifen halt, und mittlerweile sind die Dinge aber da und wir können wieder in die Richtung mehr gehen, und das ist so ein bisschen halt das, ein bisschen der Appell auch an Designer halt, mal wieder ein bisschen out of the box zu denken, ein bisschen vielleicht sich auch von diesen alten, in Anführungsstrichen, alten Sachen inspirieren zu lassen halt. Und das Schöne ist tatsächlich jetzt, und da gibt's halt auch viele Beispiele, zum Beispiel von Jen Simmons und so, dass man das halt Ganze auch responsive gestalten kann. Also, dass das halt super easy ist, dass man halt für unterschiedliche Ansichten dann auch anderes Grid produzieren kann, oder halt, naja, ist auch mal klassisch, in der Mobilansicht ist vielleicht alles so ein bisschen untereinander gesteckt, ganz normal, lineares Layout, aber ich habe dann halt die Freiheiten für Tablet oder Desktop halt super andere Grid da aufzuziehen halt, und das ganz simpel, ich brauche keine Bibliothek, ich kann das alles in CSS machen mit Media Queries und ohne ja, groß, ja, Kilobytes da noch zu importieren, und das ist echt eine super, super Hilfe, und das hilft, denke ich mal, an vielen, vielen Stellen halt, um das mal wieder auch nicht nur einfacher zu machen, aber auch vielleicht, ja, anders, wieder andere Designs zu sehen, ja.
Ja, genau, das war das, was ich auch eben meinte. So, es ist jetzt gar nicht, also es ist nicht so, das ist was völlig abgefahren ist, was man noch nie gesehen hat. Aber mir ist einfach sofort aufgefallen, das sieht nicht aus, wie Webseiten zurzeit meistens aussehen. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool.
Ja, endlich mal wieder ein hochwertiges Editorial Design irgendwie.
Out of the box into the grid.
Ja, also gerade wie gesagt, wir können da sehr flexibel arbeiten, aber bleiben halt auch in einem Raster, oder haben, wir können es halt auch so definieren, dass das halt sehr, sehr flexibel agiert, auch egal wie viele Elemente auch kommen. Also wenn wir daran denken, dass wir irgendwie mit irgendwie Datenbanken und unterschiedlichen Daten arbeiten und wir wissen gar nicht genau, wie viele Elemente werden dann dargestellt, und das kann ich alles halt auch jetzt super handeln, dass das ja weiterhin in so einem Raster bleibt und ich nicht irgendwie Kopfstand machen muss, um das dann immer noch vernünftig aussieht halt mit den älteren Layout-Techniken.
Hast du irgendwie so eine große Internetseite, ein Paradebeispiel, die schon Grids einsetzen? Also da habe ich mich jetzt nicht informiert weiter.
Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also ich hatte ein, zwei Beispiele, die Grids auch schon verwendet haben. Ich hatte eine Seite gesehen, die die haben es im Prinzip auch relativ schön gemacht. Da war ein Beispiel, dass ein Element, also ein Modul, sage ich jetzt mal, halt so eine Komponente, die hatte schon zwar Grid, aber noch dann mit festen Werten, also mit Pixelwerten, was ja auch geht, ne, so ist es nicht, aber so als, naja, so ein bisschen als erster Schritt, naja, wir versuchen das mal hier mit der neuen Technik, aber das Layout ist im Prinzip noch alt und gar nicht flexibel, sondern verfolgt halt noch irgendwie so einen statischen Ansatz, und die haben da schon ein bisschen Erfahrung mit gesammelt, und das ist, glaube ich, auch gar nicht, kein schlechter Ansatz. Also man muss nicht gleich alles umbauen, man kann vielleicht mal mit so einem Modul anfangen, oder wenn man was Neues kreiert, kann man vielleicht überlegen halt, ja, bringt es was? Kann ich das mit Grid machen, um dann vielleicht auch nur so ein Modul halt auf der Seite mit CSS Grids zu haben? Man muss ja nicht gleich immer die ganze Seite komplett damit machen, und da kann man halt auch ein bisschen Erfahrung damit sammeln, um dann vielleicht so Stück für Stück das oben zu bauen. Ne? Also es gibt sicherlich halt einige Ansätze. Also ich habe jetzt noch keine Seite gesehen, die komplett damit funktioniert, also komplett mit auf CSS Grids setzt halt. Ich glaube, Stripe.com, die hatten, glaube ich, auch schon Grids und so, aber es gibt sicherlich mehrere, die jetzt schon produktiv das einsetzen halt, und ich fand das aber halt das eine Beispiel ganz ganz interessant, dass wirklich, jetzt haben die hier für das eine, interessant, also gar nicht mal so komplett die Möglichkeiten ausgeschöpft, muss ja auch gar nicht sein, sondern halt, so versucht so ein bisschen Legacy aufzuräumen halt und schon mal auszuprobieren, vielleicht bei Modul, wo es gar nicht so kritisch ist natürlich, ne? Und so kann man da halt mit mal Erfahrung sammeln, auch schauen wirklich, gibt es damit Probleme in den Browsern halt, kommt irgendwie Feedback von irgendwo her, das Layout geht ja gar nicht und ne? Alles so eine Sachen kann man dann halt schon mal simpel bei einem einfachen kleinen Modul
fand ich austesten. Das war auch ein cooler Ansatz. Ich hatte das hier für unser Admin-Backend mal ein bisschen rumgespielt und ein bisschen Erfahrung gesammelt, so den großen Zeh ins kalte Wasser gehalten. Mhm. Also uns hat sich ziemlich gut angefühlt. Ja. Also es ist auf jeden Fall was, wenn wir jetzt irgendwie ein neues am Layout umsetzen müssen, dann würde ich schon sagen, dass wir das auf jeden Fall nochmal beleuchten, ob wir die Grids eben mitnehmen können. Unsere Anforderung ist eine relativ kleine Chrome-Version leider. Aber naja, mal sehen. Mit einem gescheiten Fallback sollte es ja möglich sein, gell? Ja.
Ja.
Cool.
Cool.
Soweit?
Schon.
Okay. Also es ist halt mit Audio gesagt, ein bisschen schwierig, gell, jetzt die ganzen. Genau, es wäre cool mit vielen Bildern und Beispielen und so weiter, so wie das beim Meetup war, das war ja ganz großartig.
Ja. Hast du die Beispiele, die du in dem Vortrag hast du die irgendwie auf deiner Seite auch oder so?
Ja. Ja, also die Slides sind da auf jeden Fall online, die können wir da auch verlinken halt, und ich habe da auch einige CodePen-Beispiele. Da kann man sich sicherlich mal reinschauen und ein bisschen was ausprobieren. Genau,
dann werde ich das auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, sodass man sich das eben auch, die Sachen dann eben auch entsprechend anschauen kann, weil bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, wie gut das rüberkommt, wenn man das nicht selber gesehen hat, ob das so gut als Beschreibung dann funktioniert.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, genau.
Ja, ja. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns an deinem reichhaltigen Wissen erneut hast teilhaben lassen, nachdem du das hier beim Meetup schon gemacht hast. Genau, an der Stelle kommen wir noch zu unserer tollen Novelty-Kategorie Pick of the Day.
Was ist denn eine Novelty-Kategorie?
Weiß ich nicht, ich habe mir das gerade ausgedacht. Ich weiß überhaupt nicht, ob das der passende Begriff dafür ist. Genau. Mhm.
Cool.
Hast du was, Sebi? Oder wollen wir es heute ausfallen lassen?
Ich hab eigentlich immer was, aber fang du doch an, bis ich was hab.
Okay. Weißt du, kannst du dir grob was da vorstellen? Du wirst es gleich merken, wenn wir einfach anfangen, Sven, dann kannst du überlegen, ob dir in der Zwischenzeit auch irgendwas einfällt. Es geht im Grunde genommen einfach um irgendeine Art von Empfehlung. Es kann aus...
Ja, ich habe schon deinen letzten Podcast reingehört und ich weiß schon, was es ist. Aber ich bin jetzt gar nicht vorbereitet.
Okay, da muss ich mal was einwendig, ist auch nicht schlimm. Ich mache es relativ schnell. Ich habe eine kleine Buchempfehlung, und zwar das Buch The Power of Moments von Dan und Chip Heath, die schon ein paar auch relativ erfolgreiche Bücher geschrieben haben, so rund um wie bekommt man Wandel nachhaltig hin und alle möglichen Dinge. Und in dem Buch geht es eben darum, ja, wie bedeutsam die Gestaltung von bestimmten Momenten sein kann, sowohl im jetzt was irgendwie Produktdesign angeht oder auch generell irgendwie vielleicht im kulturell, und es geht irgendwie um alle möglichen Sachen, und ich fand das irgendwie extrem inspirierend einfach. Also da waren total viele Sachen drin, wo ich dachte, ach krass, das könnte man irgendwie auf die Art und Weise, könnte das da eine Bedeutung haben und so weiter. Ich habe jetzt kein tolles Beispiel dafür, aber das ist wirklich, fand ich ein sehr cooles Buch, sehr sehr kurzweilig geschrieben mit vielen interessanten und lustigen Beispielen. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
Hm, ganz cool. Mhm. Wieso denke ich jetzt an API-Design? Gab es auch einen Moment für API-Design?
Ich weiß nicht, warum du an API-Design denkst.
Ich auch nicht.
An das Beispiel kann ich mich auf jeden Fall nicht erinnern. Vielleicht habe ich das übersprungen, wenn das mit drin war.
Okay. Ja, ich würde wahrscheinlich kurz nur noch mal eine Lanze für Prettier brechen, aber ich glaube, das hatten wir eh schon mal. Also gerade als ich heute noch,
was war das noch mal?
Prettier war, so ein Code-Formatter, wo man so ein bisschen, dann drückt man eine Taste und dann sieht der Code irgendwie gleich aus bei jedem.
Ah.
Und als ich heute irgendwie mit Xcode gearbeitet habe, das hatten die halt nicht, und fand ich Prettier schon ganz schön, als es das noch gab. So, Sven, und deins? Hast du auch was?
Boah, ich hab gar nichts Spektakuläres, aber vielleicht doch. Also ich bin und bleibe ja in dem Medium CSS und habe da jetzt diese Woche viel, viel mehr noch mit Custom Properties, also mit so zum Beispiel CSS-Variablen rumgespielt, und da fand ich einfach total cool, was man da jetzt halt nativ auch machen kann, wo wir wieder beim Thema sind, und habe da sehr viel mit rumgespielt und auch die Vorteile da auch kennengelernt, und aber das erzähle ich dann beim nächsten Mal.
Cool.
Ja, sehr cool. Dann sag doch den Leuten nochmal, wo man dich so finden kann, Sven, und was du vielleicht sonst noch so machst.
Ja, also ich bin freiberuflicher Frontend-Entwickler und hin und wieder unterwegs, wie gesagt, jetzt gern auch auf Meetups, im Internet unter Mad Designs zu finden, und ja, mach halt Frontend-Kram, erzähl gerne drüber, mach auch Workshops, und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung bei euch, war sehr nett, und ja, komm gerne wieder.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, auch obwohl du so krank warst. Also es war eine wirklich coole Geschichte, und ich meine, das Thema war super und du warst super und wir waren alle super happy.
Ja. Nee, fand ich aber auch tatsächlich, war der Vortrag, wo ich auch als jemand mit relativ wenig technischem Wissen irgendwie gut verstanden habe, warum das cool ist. Also ja. was irgendwie die Mehrwerte davon sind. So, das finde ich, das hast du auf jeden Fall sehr gut rübergebracht.
Ja, also das ist tatsächlich, da muss ich nochmal sagen, das ist nicht nur für Entwickler auch, sondern sicherlich auch sollten sich Designer, ja, Produktmenschen, wie auch immer, halt auch mal so ein bisschen das anschauen, was jetzt möglich ist. Also gerade Designer natürlich, weil die ja auch in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, eingeschränkt und gefangen waren halt. Bleib in den Bahnen so ungefähr. Und dass es jetzt nicht nur was für Entwickler selbst ist, die es nachher umsetzen, sondern auch vielleicht so als Inspiration auch für andere Leute mal wieder ein bisschen dann, ja, zu sagen, oh, jetzt wir können im Web jetzt mehr machen. Also können wir vielleicht wieder ein bisschen anders Ideen layouten oder so, ne? Also das ist nicht nur was für Entwickler, sondern auch als der Horizont mal wieder raustragen an Designer oder Produktleute, die mal ein bisschen was anderes, Frischeres im Netz machen wollen.
Ja, absolut. Mhm. Das heißt also, wenn ihr Sven auf einem Meetup in eurer Gegend irgendwo angekündigt seht, dann schleppt eure Designer mit hin. Sie werden auf jeden Fall auch davon profitieren.
Genau. Cool.
Ja, falls ihr Fragen oder Themenvorschläge habt für die Programmierbar, dann könnt ihr uns gerne die schicken an podcast@programmier.bar oder auch gerne bei Twitter, wo ihr uns auch gerne folgen könnt, wo wir hin und wieder Updates geben und so, unter @programmierbar. Und ganz neu, frisch befüttert von Sebi und Fabi, als sie gerade in San Francisco auf der Google-Konferenz waren, sind wir jetzt auch auf Instagram vertreten. Das müsste auch einfach programmierbar sein.
Ne? Programmier.bar.
Programmier.bar, okay. Und also da findet man uns jetzt auch für die bildliche Untermalung des Podcasts. Okay, ja, dann vielen Dank nochmal, Sven. Und man hört sich.
Genau. Dann
alles klar. Würde ich
sagen, einen schönen Tag noch.
Ciao.
Bye, bye. Euch auch. Ciao. Peace.